Herzlich willkommen in der Erlöserkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 13. Mai 2007 aus 43 Tage mit Gott. Es ist die fünfte Woche mit dem Thema Gottes Kraft erfahren im geistlichen Gespräch. Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Auch ganz herzlich grüßen an diesem schönen Sonntagmorgen. Momentan läuft ja, wie wir schon gehört haben, unsere diesjährige Aktion 40 Tage mit Gott. Und vorletzte Woche war das Thema Gebet dran. In einer der Gruppen, die ich begleite in dieser Zeit, wurde im Zusammenhang unseres Gesprächs über das Thema Gebet die Frage gestellt: Warum gibt es eigentlich Gebetsgemeinschaft? Warum gibt es eine Gebetsgemeinschaft? Und derjenige, der da fragte, sagte, wenn ich gerade im Zusammenhang dieser 40 Tage mit Gott mich mit diesen Dingen beschäftige, die Bibelstellen über Jesu Beten recht verstehe, dann erhält doch das Gebet unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine klare und eindeutige Präferenz. Wieso also unterstellen wir uns diesem Druck, eine Gebetsgemeinschaft zu machen? Öffentliches Beten wird mitunter als Stress empfunden. Manche empfinden es als zu theoretisch, zu allgemein, zu oberflächlich. Ein Gemeindeglied, das schon viele Jahre in der Gemeinde ist, hat erzählt, und der heute wirklich ein Mensch des Gebetes ist, hat erzählt, wie ich neu in die Gemeinde kam und diese Praxis der Gebetsgemeinschaft das erste Mal so erlebt habe, in einem Kreis von Leuten, und einige so wohlformuliert beteten oder so inhaltsreich oder einfach so gut und sprachgewandt, dachte ich, das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Und er konnte es sehr gut verstehen, dass jemand eine Gebetsgemeinschaft auch als einen Druck versteht. Hier stellt sich für mich die Frage, was ist Sinn und Ziel des öffentlichen Betens? In der Tat gibt uns Jesus vor allem ein Beispiel für die ganz persönliche Hinkehr zu Gott. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und seine Weisungen zum Gebet zeigen, dass Jesus dem öffentlichen Beten recht kritisch gegenüberstand und da manche Gefahr sehr klar erkannte. Allerdings machen Sätze wie der folgende nicht nur deutlich, dass das gemeinsame Gebet seine Berechtigung hat, sondern ihm ist eine ganz besondere Kraft verheißen. Jesus sagt, wo zwei eins werden auf Erden, worum sie auch bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber stellt sich hier nicht auch die Frage, gehört eben dann doch die Gebetsgemeinschaft in den intimen Rahmen einer kleinen Gruppe? Gehört die Gebetsgemeinschaft, hat sie ihren Ort, ihren Sitz im Leben, nicht dort, wo wir uns auf einer seelsorgerischen Ebene begegnen? Das Jesuswort sagt zunächst einmal, das gemeinschaftliche Gebet entfaltet seine Kraft dort, wo es im Rahmen eines ehrlichen Austausches unserer Anliegen, über unsere Anliegen geschieht, mit dem Ziel, dass wir zu einer geistlichen Einheit finden. So wie Jesus sagt, wo zwei unter euch eins werden. Und weiter wo unser Reden über Lebens- und Glaubensfragen im Bewusstsein geschieht, dass wir nicht auf uns allein selber gestellt sind und dass wir bei all unseren Sorgen und Nöten und Grenzen, die wir empfinden, die Hände falten können und zu Gott beten, da wird unser Gespräch eine besondere Quelle der Kraft. Es bekommt eine besondere Qualität, nämlich die eines geistlichen Gesprächs. Vielleicht hat mancher von euch, als er dieses Blatt von mit den 40 Tagen mit Gott gelesen hat und genauer geguckt hat, was da so draufsteht an Themen, gedacht, naja, Gebet kann ich mir was vorstellen, Gottesdienst kann ich mir was vorstellen, aber geistliches Gespräch noch nie gehört. Was ist denn das? Ist das was Neues? Kommt das aus Amerika? In der Apostelgeschichte, da lesen wir, die ersten Christen, die nannten sich Kirche, Ekklesia. Nun war das damals ein auch sonst ganz gebräuchlicher Begriff. Auch die kommunale Gemeinde nannte sich Ekklesia. Darum fügten die Christen noch etwas hinzu und bezeichneten sich als Ekklesia tou theou, als Kirche Gottes. Damit wollten sie ausdrücken, die Wirklichkeit, in der wir leben, sehen wir nicht allein auf diese Welt beschränkt. Unser Blick geht über unseren Horizont hinaus. Wir rechnen damit, dass außerhalb menschlicher und weltlicher Verfügungsgewalt eine gute Kraft in diese Welt hineinwirkt, die wir Gott nennen und die für uns in Jesus Christus ganz anschaulich geworden ist. Der Begriff geistliches Gespräch will genau dasselbe im Blick auf unser Reden sagen. Christen sind Menschen, die im Austausch über ihre alltäglichen Nöte und Sorgen und im Wissen um die Grenzen mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Menschen, die sich dann vertrauensvoll an Gott wenden. Menschen, die mitten an ihrem Schreibtisch, wenn es einmal nicht weitergeht, die Hände falten können und sagen können, Herr, ich danke dir dafür, dass du auch da bist. Oder die mitten in einem anstrengenden Tag vielleicht die Küchenschürze auf die Seite legen und hinsitzen und sagen, bin froh, dass du, Herr, auch da bist. So wie Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden auf Erden, worum sie bitten, das soll ihnen widerfahren. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß nicht, ob dein Reden so verstanden diese geistliche Qualität hat. Jesus lädt ein, realisiere Gottes Kraft im geistlichen Gespräch. Das heißt für mich nichts anderes, als egal wo ich bin und rede, dass mir klar ist, ich lebe halt nicht nur in der horizontalen, sondern es gibt die vertikale, wo Gott in unser Leben wirken kann. Aber was spricht dafür, dass wir in einem geistlichen Gespräch die Erfahrung Gottes erwarten? Vier gute Gründe. Erstens, die Bibel schlägt das vor. Auch wenn Jesus verhältnismäßig wenig zum geistlichen Gespräch sagt, es gibt doch eine Reihe biblischer Aussagen, die dazu auffordern, es als sinnvoll und gewinnbringend zu empfehlen. Dazu gehört die Verheißung Jesu, die wir gerade gehört haben. Dazu gehört der Text aus dem Jakobusbrief, den wir als Schriftlesung hörten, und manche andere Stellen. In den 1950er, 1940er und 1950er Jahre entwickelte der Psychiater Carl Rogers seinen gesprächspsychotherapeutischen Ansatz. Seine These, eine positive Persönlichkeitsentwicklung wird begünstigt, wenn die Patienten in einer Begegnung eine Atmosphäre des Vertrauens Wertschätzung erfahren, also eine Haltung unbedingten Vertrauens, so wie wir es bei Jesus feststellen. Das Neue Testament erzählt, wie Jesus einmal durch Galiläa ging. Er ging von Juda nach Galiläa und da musste er durch Samarien durch. Und er kommt in dieser Stadt Sychar und macht dort eine Pause. Und an dem Brunnen, wo er sitzt, kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Es entwickelt sich ein Gespräch. Er merkt, diese Frau, die drücken alle möglichen Lasten. Am Ende ist die Frau von ihren Lasten befreit. Dass sich diese Frau Jesus öffnen kann, heikle Punkte ihrer Vergangenheit ansprechen kann, sie am Ende Befreiung erfährt, hat ganz offensichtlich damit zu tun, dass Jesus ihr mit Vertrauen begegnet und sich in ihre Lage einfühlen kann. Der erste Satz, gib mir zu trinken, kommt doch nicht darin zum Ziel, dass Jesus seinen Durst löscht. Jesus spürt die Unsicherheit dieser Frau, ihr Minderwertigkeitsgefühl, weil er ein Mann ist, sie eine Frau, ihre Komplexe, denn er ist Jude und sie gehört zu den Samaritanern, auf die die Juden runtersehen. Oder ihre Angst wegen moralischer Verurteilung, denn er ist ein Rabbi und sie lebt in nicht ganz hasenreinen Verhältnissen. Wenn Jesus diese Frau um einen Schluck Wasser bittet, heißt das so viel wie, ich akzeptiere dich, ich nehme dich an, ich verurteile dich nicht. Und der Verlauf bestätigt das. Die Frau ist ganz außer sich, die ist aus dem Häuschen. Sie kann es kaum glauben, dass dieser Mann mit ihr spricht. Wie du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau. Auch später ist bemerkenswert, Jesus spricht diese Frau nicht direkt auf ihre Fehler an, sondern er lenkt und steuert das Gespräch so, dass es eine Atmosphäre bildet, wo die Frau zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, ihre Punkte auf den Tisch legen kann. Jesus schafft in dieser Begegnung Kraft des Gesprächs eine Situation, wo sich jemand seine Sorgen und Nöte von der Seele reden kann. Das meine ich, wenn ich von geistlichem Gespräch rede. Dass Carl Rogers gesprächspsychotherapeutischer Ansatz heute die Grundlage bildet, im Grunde genommen für alle Beratung und alle Therapie, die es gibt, zeigt neben dieser biblischen Begründung einen zweiten Vernunftsgrund für das geistliche Gespräch. Rogers hat empirisch und nach den Spielregeln unserer wissenschaftlichen Denkweise die lebensverändernde Kraft in vertrauensvollen Rahmen nachgewiesen, die die Bibel verheißt. Aber auch unsere Gemeindetradition weist uns auf das geistliche Gespräch hin. Wir haben uns ab und zu daran erinnert, dass Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts aus zwei Hauskreisen eine große, gigantische Gemeinde entstanden ist, die zu ihrem Jubiläum, das wir im Herbst feiern, 500 Leute bereits hatte, dass eben, wie diese Kapelle gebaut worden ist oder der Raum übernommen wurde, bereits 500 Leute hatte, nach 30 Jahren. Und in den Annalen wird immer wieder übereinstimmend berichtet, dass für diese Gemeinde in ihrer ersten Phase ein Netz von Hauskreisgruppen etwas ganz Wesentliches war. Kleingruppen, so kleine Zellen, im Sinn von geistlichen Gesprächsgruppen als Muster für den Gemeindeaufbau, ist eine Innovation unseres Kirchenvaters John Wesley. Er hat damit in der Geschichte der christlichen Kirche einen Paradigmenwechsel eingeläutet. Zwar gab es bis dahin Kleingruppen zur gegenseitigen Erbauung. Neu am Methodismus war aber, wie im geistlichen Gespräch die Erfahrung von Gottes lebensverändernder Kraft erwartet und dann vor allem auch erfahren wurde. Längst haben viele andere christlichen Gemeinschaften Wesleys Nachfolgeprinzip übernommen und als Methodisten können wir staunen, wie das heute noch funktioniert. Und schließlich möchte ich auch auf unsere eigene Erfahrung, auf eigene erfreuliche Erfahrungen mit dem geistlichen Gespräch hinweisen. Wir merken doch in den letzten 2, 3 Jahren, dass dort, wo wir Hauskreise anfangen, dort, wo wir in unseren Sitzungen wirklich zu einem wirklichen Austausch und geistlichen Gespräch durchdringen, dass es uns gut tut und dass es eine Quelle der Kraft gibt. Wenn wir fragen, was spricht für das geistliche Gespräch, also dass wir mit unserem Sprechen nicht nur in der horizontalen denken, sondern auch in der vertikalen, können wir sagen, Bibel, Vernunft, unsere Gemeinde- und Kirchentradition sowie eigene Erfahrungen sprechen dafür, dass wir das geistliche Gespräch ganz gezielt als eine Kraftquelle nutzen sollten. Aber wie müssen wir uns das geistliche Gespräch vorstellen? Welche konkreten Möglichkeiten eröffnet uns das Glaubensgespräch? 3 wichtige Möglichkeiten möchte ich sagen. Erstens, es gibt so eine Redewendung, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dahinter steht die Erfahrung, dass wenn ich mich aussprechen kann, es mir oft gleich besser geht. Paulus ermutigt dazu, Gelegenheiten in der Gemeinde einzurichten nach diesem Prinzip, geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn er sagt, einer trage des anderen Last. Vor einigen Wochen haben wir uns im Gottesdienst mit dem Thema Sorgen beschäftigt. Jesus ermutigt uns, uns nicht zu zersorgen, sondern zu vertrauen, dass Gott weiß, was wir brauchen und dass Gott uns nicht umkommen lässt. Wir haben 3 Dinge festgehalten. Wir alle haben Lieblingssorgen. Geld, Beruf, Beziehungen, Ehe, Partnerschaft, Kindheit, Gesundheit. Jeder hat so seine Lieblingssorgen. Zweitens, es gibt 3 Probleme im Zusammenhang mit dem Sorgen. Erstens, Sorgen ist nicht hilfreich, Sorgen ist ungesund und Sorgen bringt nichts. Und schließlich müssen wir alle lernen, für alles zu Gott zu beten. Denn dann werden wir unsere Sorgen los. So wie Petrus sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Theoretisch ist uns das alles klar. Und doch erleben wir oft dort, wo es drauf ankommt, da fällt es uns unglaublich schwer, dieses Gottvertrauen aufzubringen. An der Stelle eröffnet das geistliche Gespräch, ob in einer kleinen Gruppe oder zu zweit oder zu dritt, eine ganz große Möglichkeit. Erstens erlebe ich Entlastung, wenn ich mich bei jemand aussprechen kann. Und zweitens erlebe ich Zuspruch und Ermutigung. Das, was ich mir selber nicht geben kann. Oft merke ich auch gar nicht, wie ich mich zersorge. Und es ist gut, wenn ein anderer mir das sagt und das spiegelt, mich darauf aufmerksam macht, dass ich da unglaublich viele blinde Flecken habe. Auch das ist ein Kapital, was dieses geistliche Gespräch bietet. Ich möchte mal so sagen, ein Hauskreis, der so funktioniert, der kann fast eine Art supervisorische Größe sein für die Leute, die da hingehen. Wir sollten dieses Kapital nicht zu gering schätzen. Gott hat uns damit etwas in die Hand gegeben. Also so eine erste Möglichkeit, Gott trägt dich in deinen Alltagssorgen. Ein zweiter Bereich, ich merke immer wieder, wie es Menschen gibt, die nicht weiterkommen, weil sie in der Vergangenheit feststecken, weil Schuld oder irgendwelche Dinge sie belasten. Zum Beispiel eine alte Beziehung, die immer wieder in die neuen, aktuellen Beziehungen hineinwirkt und das in Unordnung bringt. Das ist sehr unangenehm. Aber am schlimmsten ist doch, dass sie dann manchmal in einem Denken gefangen sind, wo sie denken, jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Ich habe damals einen Fehler gemacht und das muss ich jetzt bis zum bitteren Ende tragen. Und so sind sie unterwegs mit ihrem Rucksack an Schuld oder an irgendwelchen Dingen, versuchen zu leben und wundern sich, warum sie das Leben nicht auf die Reihe bekommen. Wenn du unter alter Schuld leidest, sage ich dir, Jesus hat deine Situation verändert. Wir haben uns an Ostern daran erinnert, Gottes Geschenk an uns ist, deine Vergangenheit kann vergeben werden. Paulus sagt darüber, getilgt ist der Schuldbrief und an das Kreuz geheftet. Glaube beinhaltet die Gewissheit der Sündenvergebung. Aber auch da ist es so, obgleich das uns theoretisch klar ist und obgleich wir das vielleicht ab und zu in Zeiten auch wirklich so erfahren haben, holt uns doch dann unsere Vergangenheit immer wieder ein. Der Teufel legt immer wieder uns auf die alte Schuld fest. Schuld, komplexe Ängste bestimmen dann dein Denken. Du redest dir negative Dinge ein. Wie ich meine Frau kennengelernt habe, gab es so ein paar Dinge in meiner Vergangenheit, die verkehrt gelaufen sind und die Schuld und Sünde bedeutet haben, die mir auch peinlich waren, die ich weit, weit nach hinten geschoben habe. Aber wie es halt so ist, wenn man das eben ganz neu sortiert, dann kommen auch manche alte Dinge wieder hervor. Und je vertrauter wir uns wurden, desto mehr das auf eine feste Partnerschaft zulief, desto mehr spürte ich eigentlich das Verlangen, diese Dinge auch mit meiner zukünftigen Frau zu teilen. Aber dann merkte ich auch, wie diese Dinge eine immer größere Mauer zwischen uns wurden. Wie mich die Macht des Bösen dadurch in Beschlag nimmt. Der Teufel sagt, du bist nicht gut. Streng dich nicht an, es wird auch dieses Mal nicht klappen. Oder es blockiert Vertrauen, weil der Teufel sagt, deine Freundin ist zwar nett, aber nur solange sie dich nicht richtig kennt. Du musst deine Dinge verbergen, sonst sieht der Sache aus. Es blockiert Vertrauen. Ich hatte Angst, was würde es sein, wenn sie auch meine dunklen Punkte erfährt. Der Teufel redet ein, sie würde dich nicht lieben. Aber ich merkte, so möchte ich nicht weitermachen. Und eines Tages nahm ich allen Mut zusammen und bekannte ihr diese Sachen. Ich glaube, wir haben damals auch gebetet. Aber das Interessante war, es war eine großartige Erfahrung, weil all die Szenarien im Kopf, der Teufel mir einredete, die sind doch gar nicht passiert. Im Gegenteil, es hat uns in unserer Beziehung viel weitergebracht. Und von dem Tag an hat diese Sünde ihre Macht verloren. Wo wir aus eigener Kraft von unseren Sünden nicht loskommen, bekommt das geistliche Gespräch eine ganz wichtige Bedeutung. Jakobus, der Bruder Jesu und der erste Bischof der Urkirche, spricht von einer zweiten wichtigen Möglichkeit des geistlichen Gesprächs, wenn er seinen Glaubensgeschwistern empfiehlt, bekennt einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wo wir das tun, werden wir Entlastung erfahren. Entlastung, Befreiung, die bis ins psychisch-somatische geht. Ein dritter Aspekt. Auf meiner zweiten Stelle als Pastor habe ich einen Mann begleitet, der wegen einem Knochenmarkskrebs im Krankenhaus war. Die Blutkörper und alles, da war nichts mehr in Ordnung. Und jetzt war die Einsegnung eines seiner Enkelkinder. Er wollte unbedingt an dieser Einsegnung teilnehmen, aber die Vorzeichen, die sahen ganz schlecht aus. Ich habe ihn besucht im Krankenhaus und ich habe schon geahnt, sagt der Bruder Burkhardt, beten Sie für mich, dass ich zu dieser Einsegnung kann. Ich habe im Kopf gedacht, es wird nie klappen, kannst du nicht dafür beten. Aber ich habe dann den Mann ernst genommen und habe, obwohl ich nicht daran geglaubt habe, für ihn gebetet und habe gebetet, Herr, schenk, dass diese Blutwerte so in Ordnung kommen, dass er zu der Einsegnung fahren kann und teilnehmen kann. Bin ich nach Hause gegangen, mit einem komischen Gefühl. Einen Tag später ruft die Tochter freudestrahlend an, Herr Burkhardt, es ist ein Wunder passiert. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Die Blutwerte haben sich total verändert. Unser Vater darf nach Hause, er wird bei der Einsegnung dabei sein. Damals habe ich gelernt, Gott kann uns durch Wunder aus ausweglosen Situationen retten. Auch das ist uns theoretisch klar, aber oft sind wir zu schwach, um an diesem Glauben festzuhalten, wenn wir in so Notsituationen sind. So wie dieser kranke Mann. Ich weiß nicht, wo du dir wünschst, dass Gott wirklich eingreift und dich aus einer notvollen Situation rettet. In dem Abschnitt, in dem Jakobus von der Kraft des geistlichen Gesprächs redet, sagt er, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann gibt er aus dem Leben des Elia ein Beispiel, wie Gott in einer Notlage ein Wunder tun kann. Hier zeigt sich eine dritte wichtige Möglichkeit des geistlichen Gesprächs. Wo ich allein zu schwach bin, helfen mir andere, an dem Glauben festzuhalten. An dem Glauben, dass Gott Wunder tun kann. In unserem letzten Frauenkreis, wir haben uns einige Zeit mit dem Gebet beschäftigt, hat jemand nachgefragt und die Frage gestellt, in diesem Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, was ist mit in meinem Namen gemeint? Was meint in meinem Namen? Manche stellen sich Gott ja so vor, dass er in seinem himmlischen Büro sitzt, Telefon vor sich, 5051, und plötzlich klingelt das Telefon, 5051, Petrus geht an, nimmt den Hörer ab und lässt sich erklären, um was es geht und sagt dann zu Gott, du hör zu, der Burkhard ist am Telefon. Der ruft wegen einer ganz kniffligen Sache an. Gott sagt, soll morgen anrufen, alle Engel sind schon unterwegs. Petrus richtet das dem Burkhard aus. Doch der Burkhard ist penetrant, wie er halt ist. Und so dass der Petrus dann nochmal zu Gott kommt und sagt, du hör zu, der renitente Burkhard, der möchte unbedingt durchgestellt werden. Er beruft sich auf den Namen Jesu. Ah, sagt Gott, das ist was anderes. Stell durch. Sag dem Gabriel, er soll die Flugbereitschaft bringen. Ist vielleicht etwas salopp formuliert, aber liebe Leute, diese Vorstellung treffe ich so oft an. Menschen wollen Gott etwas abkutzen und meinen, sie kämen damit durch, wenn sie sich auf den Namen Jesus berufen und wiederholen das leiermäßig in ihren Gebeten. Aber das ist völlig verkehrt gedacht. Denn im Namen Jesu bedeutet etwas ganz anderes, nämlich in Jesus Sinn und Geist bitten. Und das bedeutet, dass dort, wo ich mir meine wundersame Rettung wünsche, darum bitten soll, wie Jesus in Gethsemane um seine Rettung gebetet hat. Vater, alles ist dir möglich, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, genau an der Stelle wird das geistliche Gespräch wieder wichtig. Es kann mir helfen, dass ich mich in meinen Vorstellungen, wie die Rettung aussehen soll, nicht auf irgendetwas versteife, sondern mich von Leuten meines Vertrauens korrigieren lasse. Dass die Gemeinschaft für mich zu einem kritischen Gegenüber wird, das mich vor Engstirnigkeit bewahrt. Ich möchte euch fragen, lasst ihr euch von der Gemeinschaft, von anderen Menschen kritisieren, hinterfragen? Wir haben gesehen, es gibt vier gute Gründe für das geistliche Gespräch. Und es eröffnet drei wichtige Erfahrungen. Nämlich, Gott trägt dich im Alltag, Gott korrigiert dich und Gott rettet dich. Und schließlich, mein letzter Punkt, es gibt zwei wesentliche Voraussetzungen, dass du Gottes Kraft im geistlichen Gespräch erfahren kannst. Manche Hauskreise klagen, dass alles so etwas zäh ist und knöchern zugeht. Es fehle an Offenheit oder an Lebendigkeit. Oft fehlen die beiden Voraussetzungen, die wesentlich sind, dass geistliches Gespräch gelingen kann. Ein Beispiel. Es ist Mittwochabend, 20 Uhr, heute ist Hauskreis. Das Wohnzimmer ist schön gerichtet, Salzstangen stehen auf dem Tisch, etwas Saft, das Licht ist schon gedimmt und auch etwas Liederbücher auf dem Tisch. 7:58 klingelt es und die Susanne kommt. Man spricht über dies und jenes. Es ist schon ein Ritual, dass man über die spricht, die sich nicht abgemeldet haben und ob der kommt oder ob der kommt und man weiß dies nicht und man weiß jenes nicht. Und dann 7:50, da klingelt es wieder, dann kommt der Richard und 7:45 hat man dann endlich umständlich ein Lied herausgesucht und gerade hat man zu singen begonnen, da klingelt es und das Ehepaar Gutbrot kommt. Bis sie alles abgelegt haben und im Wohnzimmer sind, sind mindestens 5 Minuten vergangen. Und dann kommt Singen die zweite. Ich glaube, es ist deutlich, wenn dieser Hauskreis vielleicht 8:50 endlich mit dem Thema beginnt, sind die Leute müde und man ist abgewetzt und es ist kaum eine Chance, dass dieses Gespräch noch Tiefgang und Konzentration gewinnt. Seit etwa 10 Jahren ist die Sache noch komplizierter geworden, nämlich seither gibt es Handys. Und das hat die Situation verschärft. Ob im Zweiergespräch oder im Hauskreis, wenn das Handy klingelt, dann springen manche auf das Handy, wenn Bayern 3 dran ist und will dir 100.000 Mark schenken. Bei jedem Anruf. Da kannst du viele, 100.000 Gründe, gute Gründe anführen. Aber wir müssen uns klar sein, unter solchen Bedingungen wird nie ein Gespräch mit Tiefgang funktionieren, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das Gespräch nicht sicher. Ich mit Leuten zusammen bin, wo ich immer Angst haben muss, wenn das Handy klingelt, dann sind sie immer ganz anders. Da muss man sich dann halt auch in dem, was man spricht, darauf einrichten. Ähnlich ist es mit Verbindlichkeit und auch mit Verschwiegenheit. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Wenn du in deinem Hauskreis oder in der Beziehung zu einem anderen Menschen viel Oberflächlichkeit erlebst, muss einmal gucken, was mit den äußeren Rahmenbedingungen ist, wie Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Verschwiegenheit. Es ist eine Voraussetzung, diese äußeren Voraussetzungen, dass du im geistlichen Gespräch Kraft erfahren kannst. Zu Beginn meiner Zeit in München habe ich eine Seelsorgeausbildung gemacht und traf mich mit dem Coach und 10 anderen Leuten regelmäßig jede Woche einen Nachmittag im evangelischen Beratungszentrum. Wir mussten 2 Dinge lernen und üben. Anderen mitzuteilen, was uns beschäftigt, das, was uns freut und was uns ärgert oder negativ belastet. Und wir mussten lernen, eine ehrliche Rückmeldung zu geben, wie ich jemand anderes erlebe. Mich anderen zu öffnen, mich ihrem Feedback auszusetzen, das hat mir zunächst schon ziemlich Angst gemacht. Ich war sehr gespannt, was da kommt, ob ich das verkrafte. Aber irgendwann war es soweit. Ich saß da, ich wusste, in den nächsten 30 Minuten, da werden mir 10 Leute sagen, was sie so und wie sie mich so erleben. Ich habe gedacht, ich sterbe. Soll ich sagen, was ich erlebt habe? Ich habe erlebt, dass unglaublich viel positive Rückmeldung kam. Dass positive Dinge gesagt wurden, die mir selber nie aufgefallen waren. Das war für mich eine wichtige Erfahrung, wo ich es wage, mich in einem vertrauensvollen Rahmen, wo das äußere Setting stimmt, mich anderen Menschen zu öffnen. Da kann ich Zuspruch, da kann ich Ermutigung, aber auch liebevolle Korrektur erfahren. Da kann das Gespräch seine wirklich, möchte ich mal sagen, therapeutische Kraft entfalten. Wir haben gesehen, es gibt 4 gute Gründe, Gottes Kraft im geistlichen Gespräch zu erwarten. Wir haben festgestellt, das geistliche Gespräch bereitet dich vor auf 3 wichtige Glaubenserfahrungen. Und wir haben gemerkt, es braucht 2 entscheidende Voraussetzungen. Das geistliche Gespräch, Wesley sagt, Christian Conferencing ist ein besonderer Weg, auf dem Gott uns seine Kraft erfahren lässt. Jesus sagt, wo 2 oder 3 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine schöne Einladung. Eine Einladung an jedes von euch, euch diese Möglichkeit zu erschließen, zu Hauskreisen, in Treffen zu 2, zu 3, aber dass wir von der Seite her wirklich Kraft Gottes erwarten. Amen.